Bitte. Von Ruth. Ich warte noch ganz kurz, bis die Ruhe eingekehrt ist. Nicht schlimm. So, wir haben uns mit dem im zweiten Kapitel jetzt mit einer ganze Reihe von Fragen und Themen auch befasst. Und bevor wir uns jetzt mit Vers 8 und Vers 9 befassen, würde ich gerne das einfach nochmal zusammen lesen. Lasst uns aufschlagen, Ruth, Kapitel 2. Und dort ab Vers 1. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gerne aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus den Feldern von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und da geblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter, gehe nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden, richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Bis dahin. Wir arbeiten es immer stückchenweise. Nächstes Mal noch ein bisschen, noch einen kleinen Sprung weiter vor, noch einen kleinen Sprung und irgendwann werden wir das Ende erreichen, wenn es der Herr erlaubt. Ja, wir wissen ja nicht, was in der Zukunft liegt. Aber es ist in Ordnung, es ist gut. Ich finde es ganz interessant zu beobachten, wie hier ständig ein Wechsel ist in dem Buch zwischen den, wir haben eine Bühne mit verschiedenen Schauspielern oder Protagonisten, ja, und dann ist der Scheinwerfer, richtet sich immer von einem auf den anderen. Ja? Im ersten Kapitel ist der Scheinwerfer vor allen Dingen natürlich auf Naomi und auf Ruth. Ja? So, das ganze erste, also wenn wir es jetzt mal von Menschen sprechen, ja, also natürlich geht es letztendlich immer auch um Gott und um Christus, ja, wir sprechen jetzt nicht rein irdisch hier, aber jetzt einfach von den Menschen, um die es hier geht, ja. Also da stehen natürlich Naomi und Ruth hier im Fokus, und dann fängt es immer an zu wechseln hier. Im ersten Vers, den wir jetzt gelesen haben, im Kapitel 2, wer ist es da? Der Scheinwerfer schwenkt und geht auf
einen Mann.
Ja, genau, auf Boas, genau. Und dann in Vers 2, in Vers 3, Ruth, Vers 4 und Vers 5. Genau. Vers 6 und Vers 7. Wieder Ruth, gell? Also um den Schnitter der oder über den Knecht, der geht es jetzt nicht so sehr. Der sagt nur etwas über Ruth aus. Ja. Und dann jetzt in Vers 8.
Um beide.
Ja, seht ihr, jetzt kommen die zum ersten Mal. Begegnen sie sich. Das erste Aufeinandertreffen, das erste Wort, was sie direkt jetzt miteinander wechseln. Ja, das ist schon spannend. Wir wissen später, heiraten sie, ja. Entwickelt sich ordentlich was daraus, ja. Ich weiß nicht, wie es bei denjenigen, die inzwischen auch verheiratet sind, wie es bei denen war, so die erste Begegnung. Ja, das ist immer die allerunterschiedlichsten Geschichten gibt es da. Und hier ist auch etwas sehr Interessantes. Ja? Nicht so, wie es wahrscheinlich im Drehbuch stehen würde, wenn es ein Mensch geschrieben hätte. Ja? Das ist interessant. Also, und ich will jetzt mit euch das jetzt lesen. Und ich fand es ganz interessant, wie unterschiedlich man das verstehen kann. Wie unterschiedlich man das deuten kann, was da passiert. Lass uns nochmal lesen, Vers 8. Und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter. So, jetzt, wenn ihr schon da so Fußnoten habt, dann seht ihr, dass da ein bisschen was anderes eigentlich wortwörtlich dasteht. Wortwörtlich heißt es hier, hast du nicht gehört, meine Tochter? Ist interessant, gell? Hast du nicht gehört, meine Tochter? Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. So, ich habe schon gemerkt, von eurer Reaktion auf den Gesichtern, es ist schon, also ein bisschen ungewöhnlich, oder? Also er hat sie eigentlich noch nie gesehen und sagt zu ihr, hast du nicht gehört, meine Tochter? Geh nicht auf ein anderes Feld, ja, und so weiter. Bleib hier bei mir. Okay, also zum Ersten, was uns erstmal so, hast du nicht gehört? Also das sage ich oftmals zu meinen Kindern. Also Hanna, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Er nennt sie sogar noch meine Tochter, gell?
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, das wird mir dann
mehr Also man denkt, gell, also, hallo, man kann sie erstmal schön sagen, guck mal, wie fein er seine eigenen Knechte begrüßt hat, oder? Der Herr sei mit euch. Ja, und jetzt hier, dusch. Also wie Männer halt sind, gell, Panzer. Kein Feingefühl. Also, aber das ist das Erste, wo man sagt, es ist ein bisschen arg ruppig so und oder auch dann, ja, zum Beispiel, besitzergreifend ist vor allem auch das Nächste. Bleib auf diesem Feld und geh zu keinem anderen. Ja, das ist ja fast Freiheitsberaubung. Ja. Also, er hält es jetzt nicht fest, er setzt sich ins Gefängnis, aber er sagt, bleibe hier, auf dem Feld. Ja, hallo, ich bin doch frei, ich darf doch machen, was ich will. Ich bin nur zufällig hierher gekommen, jetzt muss ich hier bleiben, hallo?
Ich finde, er will sie beschützen.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, seht ihr?
Deswegen sind wir, weil wir da recht zu gläser hin. Sie weiß, dass sie
ja, aber ich bin Tochter, ist schon, also
für genau.
Mich, eher mich
genau.
Negativ.
Genau, das finde ich sehr gut. Das bricht gleich auf. Und das ist gut, weil das ist genau diese zwei Punkte, wie man es verstehen kann. Und ich will euch zeigen, wie entscheidend es ist, dass wir unsere eigene Art und Weise, wie wir die Bibel lesen und wie wir die Bibel auch interpretieren, immer wieder hinterfragen. Und immer wieder, weil du liest irgendwie schnell was, hast irgendwas für einen Eindruck und sitzt in einer Schublade drin. Und dann kommt es schwer da wieder raus. Und das hat viel damit zu tun, auch was für ein Bild von Gott wir haben, was für ein Verständnis wir von Gott haben, wer er ist. Werden wir das dann sehr, sehr unterschiedlich einordnen, werden wir sehr, sehr unterschiedlich deuten. Also man kann es hier so verstehen, und ich habe es so überschrieben, diesen Abschnitt, bleiben. Darum geht es ja hier, gell? Bleiben, Gefängnis oder Burg. Weißt du, was ich meine? Die Ruth, die soll hier bleiben, sie soll da bleiben. Was ist der Unterschied zwischen einem Gefängnis und einer Burg?
Gefängnis ist Freiheitsberaubung und Burg ist
einfach Schutz. Ja, also man ist in beiden irgendwo ein Stück weit eingesperrt, ja. Also wenn die Feinde außenrum sind von der Burg, ja, also dann ist man beiden irgendwo eingesperrt, aber beim einen Mal ist es gut und beim anderen Mal ist eigentlich, wünscht man sich es nicht zumindest, ja. Das ist manchmal schon auch gut, dass es Gefängnisse gibt, aber selber will man nicht drin sein. Genau, ja eben. Ja, genau. Lasst es uns beobachten, weil das ist etwas, was sich auch durch die ganze Bibel hindurchzieht. Und es fängt an, wie ihr wisst, ganz vorne. Genesis. Kapitel 2. Blättert mal hin. Nicht, dass das euch neu ist, sondern, um es euch zu erinnern, 1. Mose Kapitel 2, und hier ist es genau dasselbe. Schaut, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott sprach, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. So, also was, wie kann man es sehen und wie kann man es verstehen?
Entweder Gebot oder Verbot.
Ja, genau. Dieses Gebot, was hier zuerst ausgesprochen wird, lautet, von jedem Baum des Gartens darfst du essen.
Einladung.
Eine herzliche Einladung, es ist, Türen stehen offen. Es ist ein herrliches Angebot. Und was meint ihr, wie viel werden es gewesen sein? So 6 Bäume? Also wenn wir uns vorstellen, so Garten, ja, und wenn Gott diesen Garten anlegt, dann werden wir davon ausgehen, dass es nicht sehr knauserig war. Es war ein großer Garten, es waren viele Bäume. Ich weiß gar nicht, ob man, es war vielleicht ein ganzer Wald, ja, ich will jetzt nicht zu viel hineinlegen, ich kann es mir aber gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, es war die Fülle von, und Gott sagt, von jedem darfst du essen. Du darfst hingehen, musst gar nicht überlegen, nicht so. Ja, also 40%, so wenn man Pilze sammelt irgendwo im Wald, gell, so 40% kannst essen, 60% nicht oder wie auch immer, ja. Muss ich gut auskennen. Nein. Das ist ganz einfach eigentlich, es ist simpel, oder? Es ist nicht so, dass du dann ständig unsicher bist und sagst, kann ich jetzt essen? Da kannst du die Freiheit gar nicht genießen, oder? Du sagst, ich will jetzt Pilze essen gehen und kennst dich nicht aus. Dann ist bei jedem, oh, kann ich oder nicht? Und, aber es ist nicht so, sondern ein einziger Baum ist da. Er sagt, das ist der Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Und Gott hat den klar gemacht, welcher der ist, da gibt es keinen Zweifel. Und alle anderen darfst du essen. So. Also was? Ist Gott ein Gott, der einen riesigen Freiraum gibt, der die Menschen absolut beschenkt? Oder ist er einer, der beschränkt? Ja? Ja, das, was wir oft sehen, ist, dass er beschränkt, oder? Dass er Grenzen setzt, dass er sagt, von dem darfst du nicht essen. Oh, ist das gemein. Ist das nicht... Warum ist Gott so fies? Ja? Und die Schlange weiß es ganz genau, gell? Und die Schlange, Vers 1 im 3. Kapitel, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, genau aufpassen, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Boah, sowas hat Gott gesagt. Natürlich, übertreiben, gell, das ist immer so eine Verhandlungsstrategie. Fängst du immer ganz oben an, übertreibst völlig und dann triffst du dich irgendwo in der Mitte. Also er macht eine starke Übertreibung, aber legt den Finger schon auf den wunden Punkt. Es geht überhaupt gar nicht um die Bäume, wo Gott erlaubt hat zu essen. Das ist überhaupt gar nicht das Thema. Es geht um das Thema, welchen Gott nicht erlaubt hat. Darüber müssen wir uns unterhalten. Und dann wisst ihr, wie das alles hier vonstatten gegangen ist, muss ich euch nicht erzählen. Aber das ist so entscheidend, ihr Lieben, wie wir Gott sehen, in was für einem Licht wir ihn betrachten. Ist er derjenige, der uns große Freiheit gibt und der uns vor dem Bösen bewahren will? Oder ist er derjenige, wir alle selber durch vielfaches Leid gegangen seid, die ihr Eltern gehabt habt, die immer nur verbieten und die dem schönsten Spaß zerstören, die so viel Freude haben, sich nachts im Bett zu liegen und zu überlegen, was könnte ich meinen Kindern morgen alles verbieten und sie beschränken und sie einengen. Also, Manchmal hat man schon den Eindruck, ja, die Eltern sind, die wissen genau, wovon ich rede. Man kommt sich mal mit der Zeit selber so vor.
Die Eltern wissen auch.
Die wissen auch schon langsam, gell? Also zumindest, wenn die so ein bisschen aus dem Gröbsten raus sind, dann fällt einem das auch selber auf. Nur wenn die Kinder so klein sind, dann nicht. Nun, wenn wir durch das ganze weitere hindurch gehen, durch das Alte Testament, merken wir es an vielen Stellen. Ich will mit euch an eine Stelle gehen, im fünften Buch Mose. Und da kommen wir ja. Jetzt ist es nicht nur ein Gebot, es sind ganze 10. Ja, wenn wir es weiterfassen, sind es sogar noch mehr. Aber wie betrachten wir das jetzt hier? Schaut, 5. Mose 5, die 10 Gebote. Da heißt es, und ihr kennt diese Worte gut, Vers 6, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist aber sehr exklusiv, oder? Keine anderen Götter. Können wir sagen, nicht so viele vielleicht. Ja? Vielleicht nur 2 oder nur 5. Ja, dass die Konkurrenz nicht zu groß wird. Aber man kann ja nicht so einnehmend sein, dass man sagt, nur ein einziger. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Übrigens, man vergisst ganz häufig was. Wo fangen die 10 Gebote an?
Höre Israel.
Höre Israel, das kommt ein Kapitel weiter. Ja, aber hier von den Versen her, wo fangen die 10 Gebote an? Bei Vers 7?
6.
Wenn ich schon so komisch frage, dann wohl nicht, gell? Vers 6, genau. Nämlich was zuerst? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Was bedeutet das?
Rettung, voller Einsatz von seiner Seite.
Ja, also Rettung. Versklavt waren sie. Und ihr wisst, diejenigen, die jetzt schon lange dabei sind, die erinnern sich, wie wir im zweiten Buch Mose unterwegs gewesen sind und verstanden und gesehen haben, wie das alles ein Bild auf unsere Rettung in Christus ist. Ein Vorbild, wie wir versklavt waren unter die Sünde, unter diese Knechtschaft, die zum Tod führt. Ja. Und genau auf dieselbe Art und Weise steht diese Rettung, steht das immer vor dem Gesetz im Alten Testament, die Rettung. Gedenke daran, der Herr hat dich gerettet. Nicht in der Reihenfolge. Halte die Gebote, dann wird Gott dich retten. Ja. Schon hier. Schon selbst bei diesem Bund, wo wir sagen, es ist ein Bund der Werke gewesen, ja? ein Bund, der auf der Treue des Menschen ein Stück weit gründet, ja, ein zweiseitiger Bund. Selbst da zeigt Gott eigentlich schon, aber die Rettung ist etwas, was ich zuerst bewirke. Und daraus lebst du. Und daraus sollst du diese Dinge tun. Aber wie betrachten wir das? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es ist doch so, so ein Gefängnis, oder? Und dann blättern wir ein Kapitel weiter. Da sind wir jetzt gerade die Kinderstunde und Familienandachten sind gerade hier im 6. Kapitel vom 5. Buch Mose, wenn ich nicht verkehrt liege. Ich glaube schon. Okay. Manchmal vertut man sich einmal eine Woche oder so. Hier schaut mal, Vers 4 bis 9. 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Christoph hat es uns schon zitiert vorher. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf deinem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das ist sehr einnehmend, oder? Gott will aber wirklich viel von uns. Er will unser ganzes Leben einnehmen. Ist das nicht beengend? Ich habe dann ja gar keine Zeit mehr für mich selber. Ich brauche doch auch, ich muss doch auch mich um mich selber kümmern, oder? Ich kann ja nicht die ganze Zeit mich um den Herrn drehen. Ihn die ganze Zeit mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit meinem ganzen Herzen lieben. Hallo? Brauchen wir noch ein bisschen Freizeit? Ja, das ist die Frage, wie man diese Dinge liest und wie man sie betrachtet, ja? In Vers 14. Ihr sollt euch nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte. Damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. So, sogar das noch, gell? Ein eifersüchtiger Gott. Ja, das fordert uns sehr heraus. Wie hat das Volk Israel diese Dinge betrachtet? Am Anfang, die Romantik, ja, wir wollen alle Dinge halten, aber so langfristig betrachtet, haben sie gesagt, oh, das ist, wenn ich mich danach ausrichte, wenn ich mich völlig an Gott hänge, die den einzigen Platz gebe in meinem Leben, dann wird es mir gut gehen, dann bin ich sicher, dann ist das mein Schutz, dann ist das alles, was ich brauchen werde, um wirklich ein gutes Leben zu haben. So, war das, wie das Volk Israels beurteilt hat? Leider nicht. Wie haben sie es beurteilt? Ähnlich wie Adam und Eva, oder? Herr Gott, kann es nicht so streng sein. Es gibt noch so viele andere Götter, die toll sind. Ja, und man muss sich ja immer breit aufstellen, ja, dass man gewappnet ist, oder? Guck mal, 5. Mose, Kapitel 31. Und es ist wirklich bitter. Wir sind hier nicht 100 Jahre später. Es ist, also das 5. Buch Mose umschreibt eigentlich einen sehr kurzen Zeitraum, wo dieses Volk tatsächlich vor den Grenzen, vor den Toren des Landes Kanaan schon steht. Und sehr, sehr viele Dinge nochmal wiederholt werden. Und es ist sehr viel Rede, es ist wenig Aktion in dem Sinne, wie wir es zum Teil in den anderen Büchern Mose haben. Ja? Im 4. Buch Mose sind sehr viele Ereignisse beschrieben. Im 2. Buch Mose sind viele Ereignisse beschrieben. Hier ist sehr viel Inhalt, sehr viel Rede, sehr viel Ausrichtung. Und was hier, also deswegen bedeutet das, wir sind hier nicht weit weg von diesen Dingen. Und 5. Buch Mose, Kapitel 5, hatten wir das jetzt gerade. Der Abstand ist sehr, sehr nah. Vers 16, schaut mal. Und der Herr, 31, Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen und dieses Volk wird sich aufmachen und den fremden Göttern des Landes, in das es kommt, in seiner Mitte nach Huren sogar. Oh. Wow, das ist harte Sprache hier. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Vers 18. Ich aber werde an jenem Tag mein Angesicht völlig verbergen, wegen all des Bösen, das es getan, weil es sich anderen Göttern zugewandt hat. Vers 20. Denn ich werde es in das Land bringen, das von Milch und Honig überfließt, das ich seinen Vätern zugeschworen habe. Und es wird essen und satt und fett werden und es wird sich anderen Göttern zuwenden. Und sie werden ihnen dienen und mich verwerfen und mein Bund wird es brechen. Wahnsinn, oder? Sehr niederschmetternd. Sehr niederschmetternd. So, das Volk hat gesagt, oder zumindest in ihrem Denken war das so, lass es lesen, weil es bestätigt sich dann auch. Richter, Kapitel 2. Richter 2. Oh, ich bin schon bei Rot und denke mir, hä, das sieht irgendwie anders aus. Richter 2. Vers 11. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Was ist Baalim? Genau, es ist die Mehrzahl von Baal. Und Baal war ein Götze. Es war, und wie gesagt, da gab es dann mehrere davon. Ja. Sie dienten den Götzen. Vers, das habe ich mir aufgeschrieben, Vers 17. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter um den Geboten des Herrn zu gehorchen gegangen waren. Sie handelten nicht so. Hurten anderen Göttern nach, warfen sich vor ihnen nieder. Und ihr kennt das ganze Buch der Richter. Ein einziger Beweis dafür, dass sie kein wahres Interesse an Gott hatten. Haben sie gesagt, der Herr ist so wunderbar, er ist so herrlich, er ist so schön, so genial, ich will nur ihn haben. Oder hast du gemerkt, sie sind in einer Notlage und sagen, oh, ich brauche Hilfe. Ich habe mal an allen Göttern probiert, es hilft nicht. Probieren wir es beim Herrn. Probieren es, der Herr rettet. Wie viel Interesse haben sie danach an ihm? Es ist allein ein fleischliches Interesse, was sie an dem Herrn hatten. Seht ihr das? Ein fleischliches Interesse. Es ist Rettung. Feinde sind da. Not ist da. Von uns übertragen. Krankheit, Leid, all diese Dinge. Oh, dann ist der Herr zu was zu gebrauchen. Aber kein wahres Interesse an ihm da. Wie verhält es sich? Und wir können durchs ganze Alte Testament gehen. Wir merken, dass das wahre Herz vom Volk, vom Großteil des Volkes verstockt geblieben ist. Wie ist es hier und wie beurteilen wir das, was hier in Ruth Kapitel 2 passiert? Ich will es mit euch ein bisschen näher anschauen, weil wenn man es dann wirklich wissen will, in welchem Sinne, in welcher Absicht ist das hier geschrieben, dann muss man genauer hinschauen. Lass uns Ruth 2 wieder aufschlagen und genau hingucken. Und wie heißt es? Und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, oder wörtlich hast du nicht gehört, meine Tochter. Und vorher haben wir schon den Einwurf gehört, das ist eine sehr besondere Anrede hier, meine Tochter. So, auf der einen Seite ist es so, dass Boas tatsächlich schon einiges älter war. Ja, sie hätte tatsächlich seine Tochter sein können, aber faktisch war sie es nicht, gell? Ganz klar. Sie war nicht seine leibliche Tochter, überhaupt gar nicht. Weit weg davon, oder?
Ja, sie war Moabiterin, also noch weiter weg.
Sehr weit weg. Sehr, sehr weit weg. Also Moabiterin. Sie sind die Feinde des Volkes Gottes eigentlich. Feinde des Volkes. Sie ist sogar, wenn wir uns recht erinnern, was ist sie gewesen? Eine von ihrem Stand her? Witwe. Ja. Sie war schon Witwe. Weshalb war sie denn Witwe? So, ich meine, wir sagen halt immer Zufall, passiert, trifft halt einen. Und Gott ist nicht so, dass wir dann immer das so 100% sagen können. Aber in dem Denken damals, natürlich, war das sehr stark verankert. Genauso wie du verflucht warst, wenn du kinderlos warst. Also wenn dein Mann so früh stirbt, na, hast du wahrscheinlich auch was falsch gemacht. So. Ist auch in den Augen der anderen, also schaut euch Hiob an. Ja? Er leidet all diese Dinge und seine Freunde, die drücken ja permanent darauf. Hiob, wenn du wirklich tatenlos wärst, dann würde es so nicht aussehen in deinem Leben, wie es aussieht. Ja? So, also sie war Witwe.
Und sie war kinderlos.
Also und kinderlos, dazu noch. Richtig, ja. Ja, und dann kommt sie auch noch mit Naomi zurück. Und Naomi, was war das für eine? Eine Abtrünnige, die Reis ausgenommen hat. Ja, es wurde unbequem, ist abgehauen zu den Moabitern. So, und jetzt kommt sie da. So könnte man es sehen eigentlich. Das war, wie es uns nicht verwundern würde, wenn so jemand betrachtet werden würde. Was sagt er zu so einer? Meine Tochter. Ihr Lieben, ich habe mir die ein bisschen Mühe gemacht, nachzugucken, wo wird jemand so angesprochen? Wo wird jemand so angeredet? Ich habe keine Stelle gefunden, wo nicht tatsächlich die leibliche Tochter gemeint ist, womit meine Tochter angeredet wird.
Wo jetzt?
Also im Alten Testament.
Achso, im Alten Testament.
Ja?
Im Neuen Testament gibt es schon.
Oh. Ja, sag mal, welche?
Die blutkranke Frau. Meine Tochter, glaube ich, hat mir...
Ja, wollte ich. Sehr, sehr gut. Ihr seid so fit. Nicht schlecht. Da wollte ich mit euch noch hin. Aber es ist etwas ganz Rares. Es ist etwas, was wir nicht oft finden.
Darf ich noch etwas dazu sagen? Mhm. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, da wird ein Recht erwähnt, das Gott seinen Kindern zuspricht. Und das ist das Recht Kinder Gottes geheißen.
Genau, ja, richtig. Ja.
Also das, ich meine, das vielleicht spielt es darauf an, das ist eigentlich die göttliche Erbschaft.
Mhm. Genau, also es geht hier um Kindschaft, um all diese Dinge. Und das ist, wie du sagst, es ist eine sehr, sehr besondere Bezeichnung hier. Ja? Es ist wirklich etwas, wo wir aufhören sollten. Ohren spitzen. Übrigens, es ist das, wie Naomi die ganze Zeit auch zu Ruth selber sagt. Ja? Schaut mal, schon vorher ist es in Kapitel 1, Vers 11, doch Naomi sagte, kehrt nur um, meine Töchter. Ja? Dann in Vers 12 wieder, kehrt um, meine Töchter. In Vers 13, so in der Mitte, nicht doch, meine Töchter. Also sie redet sie immer als Töchter an. Dann erweist sich eine nicht als Tochter, als wahre Tochter und geht weg. Und dann ist es nur noch eine, die als Tochter angeredet wird, keine Töchter mehr. Am Anfang sind es zwei und hier ist es nur noch eine. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 2. Vers 2 am Ende. Kapitel 2, Vers 2 am Ende. Geh hin, meine Tochter. Ja. Und wenn wir weiterlesen, am Ende von Kapitel 2, in Kapitel 3, das ist immer ein Zusatz, den die Naomi gerne zu ihrer Schwiegertochter mit dazu gibt. Meine Tochter. Es ist ein das ist schön, wenn es immer so wäre, gell, zwischen Schwiegermama und Schwiegertochter, in dieser Beziehung. War bei weitem nicht immer so unbelastet, aber hier, es wird eine innige Beziehung dadurch ausgedrückt. Es wird ein ganz, ganz inniges Verhältnis beschrieben dadurch. Und hier sagt Boas zu ihr, der sie eigentlich zum ersten Mal sieht, zu ihr sagt, meine Tochter. Das ist sehr besonders, sehr besonders.
Er weiß schon, dass die Verwandtschaft da besteht, oder? Boas weiß schon, dass die Verwandtschaft besteht, oder noch
nicht? Das wissen wir nicht.
Der Knecht
hat ihm gesagt, die mit Naomi zurückgekehrt ist, genau. Dann wird das schon wissen, ja. Genau.
Das war bestimmt Dorfgespräch.
Ja, das sowieso. Das steht ja in Vers 19 auch, gell? 1 Vers 19. Die ganze Stadt kam ihretwegen in Bewegung. War nicht so eine große, bei weitem nicht so groß wie Ditzingen. Das war eher was Kleines halt, ja. Ich meine, Ditzingen sagen wir ja nicht groß, aber egal. Es war klein, so dass sich das schnell rumspricht. So, ich möchte mit euch diese andere Stelle hineingehen, nochmal ins Neue Testament, die jetzt schon erwähnt worden ist, und das angucken, weil das ist mir aufgefallen, das ist etwas Besonderes. Markus 5, was hier passiert. Ihr kennt diese Begebenheit, aber ich habe mich immer schon gefragt, das ist ein interessant, wie das beschrieben wird, diese Begebenheit. Markus 5, ab Vers 21. Nee, kürzen wir ab Vers 25. Nein, wir müssen Vers 21 lesen. Quatsch. Tut mir leid. Und als Jesus, Markus 5, 21, als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und es kommt einer, der Synagogenvorsteher, ganz kurze Pause, Synagogenvorsteher, ist es so ein, wie schätzen wir den ein von seiner gesellschaftlichen Stellung?
Ich schätze ihn weit oben, würde ich sagen.
Schon, oder? Ja. Wenn er die Synagoge, was war das?
Ist es da?
Ja, aber die Synagoge war ja genau neben dem Tempel, zu dem sie ja nicht jedes Wochenende pilgern konnten, war das die zentrale Einrichtung in dem Ort. Ja, da wurde zum Teil selbst sowas wie was wir heute Gemeindezucht nennen würden, also gar zum Teil körperliche Zucht dort ausgeübt, wenn einer gegen das Gesetz verstoßen hatte. Ja, also sogar ein Stück weit Gericht. Was dort stattgefunden hat, Gerichtssitz. Das war ein Mittelpunkt. Das war nicht so, wie jetzt bei uns hier, so ein paar treffen sich da halt, sondern das war von der ganzen Gesellschaft der Mittelpunkt, nicht nur von einer religiösen Minderheit, wie es vielleicht jetzt heute bei uns ist. So, keiner kennt, also so 90% von aller Ditzinger wissen nicht, dass es hier eine Freikirche gibt und interessieren sich auch nicht dafür. Das war damals anders. In dem Ort. Ja, das war alles auf die Synagoge ausgerichtet.
Weil es alles Juden waren.
Also alles, ja, aber zu einem großen Teil. Ja. Und in diesem Sinne, und deswegen, ja, in Johannes 9 heißt es, die Eltern hatten Angst, das zu bekennen, was dieser Blindgeborene, dass der geheilt worden ist. Warum? Weil sie sonst ausgeschlossen würden aus der Synagoge. Und das hat extreme Folgen, ja. Das ist ähnlich wie im Mittelalter, wenn du von der katholischen Kirche ausgeschlossen wurdest. Sieht schlecht aus. Genau. Also, ein Synagogenvorsteher, ein Mann, also ein sehr prominenter Mann, den kannten alle und sein Schicksal mit Sicherheit auch alle stark bewegt. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Oh, es gibt was zu sehen. Die Tochter von einem Promi ist in Not. Ja, so, das erregt Aufsehen. Schau mal, es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war. Und vieles erlitten hatte, von vielen Ärzten all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich kannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagt zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden, sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie vom Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus, Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Wir merken, gell, was das für ein Auflauf war. Es war nichts Heimliches. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lernt ihr und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft. Sie lachten ihn aus. Und als er alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er griff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita kum. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Der gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren sollte. Er sagte, man solle zu essen geben. Was ist hier ganz besonders auffällig? Mir sind zwei Dinge besonders aufgefallen. In diesem Text gibt es natürlich vieles, was einem auffallen kann. Aber ich habe den Eindruck, es wird eine bewusste Verbindung oder Parallelen hergestellt zwischen dieser blutflüssigen Frau und zwischen dem Kind. Zwischen einer blutflüssigen Frau, die kein Mensch kennt, die sich kein Mensch schert, zwischen diesem Promi-Kind, muss man sozusagen. Welche Parallelen sind das? Seht ihr die? Tochter. Das ist die erste Parallele. Welche Parallele noch?
Ja, dass sie beide geheilt sind.
Welche Parallele noch?
12 Jahre.
12 Jahre. Ist interessant, oder? Es wird am Anfang gesagt, also was heißt am Anfang, am Vers 25, wird das Erste, was über die Frau gesagt wird, 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet. Und dann am Ende wird von diesem Mädchen gesagt, ist es das einzige Mädchen, das geheilt worden ist, oder das einzige Kind, sagen wir mal so. Nee, oder? Also ich meine, in den ganzen Evangelien haben wir viele Berichte, gell? Dass da Kinder auch gebracht wurden, wo die Eltern in Nöten waren. Ja? Da wo unsere Jahreslosung jetzt herkommt, gell? Ja. Genau dasselbe. Und es wird nirgendwo gesagt, wie alt die sind. Aber hier. Sie war 12 Jahre alt. Was bedeutet das? Damals, als diese Frau krank geworden ist, ist das andere Kind geboren worden. Zeitgleich. Ja. Und jetzt werden sie dann beide Tochter genannt. Das eine ist die Tochter des berühmten Synagogenverstehers. Und das andere, wessen Tochter ist sie? Jesu Tochter. In dem Sinne, versteht ihr, wie der Text es uns zeigt? Ist Jesu Tochter. Um dieses Kind sorgen sich alle. Alle sind versammelt, um darum zu trauern. Die ganze Volksmenge läuft dorthin mit. Aber Jesus kennt seine Tochter. Er sieht seine Tochter und sagt zu ihr, du bist meine Tochter und ich kümmere mich um dich. Ich sehe deine Not und helfe dir aus deiner Not heraus. Ist das nicht ein wunderbares Bild, wie Gott uns Menschen, die vielleicht sonst kein anderer kennt und sieht und die Not weiß, wie er die weiß und sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich kenne dich ganz genau und ich kümmere mich um dich. Und selbst wenn alle anderen Menschen sagen, was machst denn du da? Du verschwendest deine Zeit. Es gibt etwas viel Wichtigeres zu tun. Ja? Das ist hier die Tochter des Vorstehers. Es ist sehr, sehr bekannt. Ja, wie wir sagen würden, muss ich jetzt ins Königshaus gehen. Ja, bei den Royals gibt es Probleme. Und dann hältst du dich auf damit jemand, den kein Mensch kennt. Ist doch völlig überflüssig. Nein, Jesus sagt, ich kenne die meinen. Um die kümmere ich mich. Das wird hier ausgedrückt mit dieser Anrede, mit dieser Tochter.
Ja. Evangelien wirklich diesen Einschub gibt. Das ist ja genau das Gleiche. Jedes Mal zwischen die Frau und der
genau. Mann. Das ist in allen drei Evangelien ist das gleich. Und auch diese Anrede ist in allen drei Evangelien wird die gebracht, dass er sie Tochter nennt. Ja? Und ich sage, abseits von dem Buch Ruth, es ist etwas Besonderes. Es ist etwas ganz Besonderes, diese Anrede. Und zeigt, wie Gott derjenige ist, der die Seinen kennt und sich um sie kümmert und sich um sie sorgt. Deswegen diese Anrede, die wir jetzt hier haben, es ist eine wunderbare Anrede, dass Boas zu Ruth sagt, ich kümmere mich um dich. Ich sorge für dich. Du gehst mich was an. Es ist eine wunderbare und eine herrliche Zuwendung, die wir hier haben. Es ist nicht eine falsche Besitzergreifung oder sonst irgendetwas. Es ist eine gnädige Zuwendung. Also da hoffe ich, dass ihr das wahrnehmen könnt, dass ihr das sehen könnt, was hier Besonderes in dieser Ansprache allein liegt und was da für ein inniges Verhältnis schon uns gezeigt wird.
Aber die Mägde sind Mägde, die sind keine Töchter.
Mhm, genau. Selbst die da sind, sie werden nicht als Töchter, also zu meinen anderen Töchtern, werden hier als Mägde angesprochen. Ja. Höre mir zu, meine Tochter. Und jetzt wird hier ein Schwerpunkt gelegt. Also die Ansprache ist keineswegs so, wie wir denken, so ruppig und hart und unfreundlich, sondern es ist absolut freundlich und zuvorkommend. Dieses hast du nicht gehört? Das ist nicht als ein Vorwurf gemeint, sondern das ist, gib Acht, was ich sagen möchte. Ich meine, Sie sprechen zum ersten Mal, es ist klar, dass Sie eigentlich nichts gehört haben könnte davor. Ja? Wenn er jetzt schon dreimal zu ihr gesprochen hätte, dann könntest du sagen, okay, dann wird er jetzt langsam ungeduldig, ist schon klar. Ja? Aber es ist überhaupt nicht der Fall. Sie reden zum ersten Mal. Was er tun möchte, ist, hör genau zu, was ich jetzt sage. Spitz die Ohren. Und höre zu, was ich sage. Und was sagt er ihr dann? Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, geh hinter den Sammlerinnen her. So, mehrfach betont es jetzt hier, oder? Bleibe auf diesem Feld, bleibe hier, geh nicht irgendwo anders hin. Warum betont er das so? Was meint ihr?
Ja, als Schutz, oder?
Also warum als Schutz?
Er kennt die Gegend.
Er kennt die Gegend? Also die Was kennt er noch?
Die Männer, die da auch arbeiten.
Die Männer, die da auch arbeiten. Was kennt er noch?
Ja, ihren Hintergrund, wo sie herkommt. Vielleicht war sie dann auch wie Freiwild. Weil sie keine vom Volk war.
Und weil sie keinen Schutz hat, weil niemand sie beschützen kann. Keiner tritt für sie ein, keiner verteidigt sie. Kein Vaterhaus, nichts. Schwiegermutter. Das ist kein Schutz. Das ist kein Schutz. Aber auch jetzt in dem Fall, jetzt hier, das war für sie kein, keine Burg. Und ich erinnere euch nochmal, die ganze Zeit der Richter bedeutet was? Was für ein Hintergrund? Kein guter. Für die Frau vor allen Dingen, kein guter. Überhaupt kein. Richter 17, 18, 19, 20 lesen, was alles passiert ist. Und es ist wie Sodom und Gomorra. Wirklich. Wie Sodom und Gomorra. Es war eine Zeit, wo ich schon ganz am Anfang beim ersten Mal gesagt habe, dieses Buch Ruth ein Gegengewicht dazu darstellt. Ein Gegengewicht von Gott, wo er zeigt, dass er in dieser Zeit, die so kaputt und die so zerstört ist, seinen Plan und seine Verheißung erfüllt. Und deswegen dieser Boas, der unser Vorbild auf Christus ist, er ist ein ganz krasses, ganz krasser Kontrast zu dieser Zeit. Und weil er weiß, was ihr auf den anderen Feldern widerfahren kann und höchstwahrscheinlich auch widerfahren wird, deswegen sagt er zu ihr, bleibe hier, auf diesem Feld. Ich erinnere euch nur nochmal an Kapitel 2, Vers 22. Sie ist zurückgekommen da zu der Naomi. Da sagte Naomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. Auch Naomi wusste, was da für Gefahren da sind. Deswegen habe ich diesen ganzen Vorbau mit euch gemacht und angeschaut. Worum geht es? Geht es darum, dass Boas sie einschränken will, dass sie sagen will, dass sie die Leine anlegen will und sagt, geh keinen Schritt weiter, als ich dich beobachten kann. Ich will die ganze Zeit alles wissen, ich will alles sehen, keine Freiheit mehr erlauben, all diese Dinge. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sondern er will schützen, er will für sie das Allerbeste erreichen. Meine Frage ist, was ich euch zum Denken mitgeben will. Welches Bild hast du von Gott? Wer ist Gott in deinen Augen? Weil Gott hat uns auch verschiedene Dinge mitgegeben und gesagt, er hat uns seine Gebote gegeben, wie wir ihm nach, welche Art und Weise wir ihm nachfolgen sollen, wie wir mit ihm wandeln sollen. Sind das Einschränkungen? Sind das Dinge, wo wir sagen, oh, was man alles als Christ nicht darf? Das ist echt schlimm. Okay. Und neidisch guckt auf die anderen, die ihre Freiheit haben. Oder wissen wir, dass Gott der Allerbeste ist, der unseren Schutz garantiert und dass das, was er uns sagt, das Allerbeste für uns sein wird. Ich möchte mit euch noch einen Abschnitt aufschlagen. Geht mit mir mal in Johannes Kapitel 15. Kennt ihr gut. Ja, ja. Absolut. Natürlich, ja. Johannes 15. Abschnitt, den wir gut kennen. Hier heißt es, Kapitel 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Das ist übrigens ganz interessant. Ich bin der wahre Weinstock. Warum gebraucht Jesus dieses Bild? Wenn er sagt, ich bin das Brot, worauf nimmt er da Bezug? In dem ganzen Kontext, worum geht es da? Hat er einfach so gesagt, was könnte ich am besten nehmen? Nehmen wir mal Brot.
Oder gibt es Manna?
Ja, ums Manna. Der ganze Kontext auch da geht es ums Manna. Also es hat einen ganz starken alttestamentlichen Bezug. Wenn er jetzt hier sagt, genau, das Himmelsbrot, ja, das Brot, das von Gott aus dem Himmel kommt. Und was sagt Jesus dann? Also, okay, lesen wir es kurz nach. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Johannes 6. Vers 30. Wir steigen mittendrin ein. Johannes 6, Vers 30. Da sprachen sie zu ihm, ja, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? So, Jesus, wie willst du dich beweisen? Für die Bibelkenner, was ist kurz davor gewesen? Was, ihr habt schon gehört? Speisung der 5000. So, also Jesus, was machst du für ein Zeichen, um dich zu beweisen? Also Kurzzeitgedächtnis, nichts dagegen. Das ist am nächsten Tag. Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Also, ja, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. So, also, unsere Väter, Mose hat sich unseren Vätern bewiesen. Er hat ihnen das Brot aus dem Himmel gegeben. Jetzt musst du dich auch beweisen. Da fragst du dich, sind sie mit so schwarzen Brillen rumgelaufen oder was? Da sprach Jesus zu ihnen, schaut mal, was er jetzt tut. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. So, ich weiß, spät, müssen denken, was ist hier auffällig? Wer kann ein bisschen Grammatik?
Nochmal, ich habe mich
aufgepasst. Er geht eigentlich voll auf ihr Anliegen ein.
Er geht auf ihr Anliegen ein, aber jetzt von der Grammatik her, schau mal. In Vers 32. Ja, ist auf einmal Gegenwart. Guck mal. Er sagt nicht so, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater hat euch das Himmelsbrot gegeben. Nein, das sagt er nicht, gell? Sondern er gibt euch. Nicht Mose damals hat den Vätern gegeben. Gott gibt euch jetzt das wahrhaftige Brot. Seht ihr das nicht? Da sprachen sie zu ihm, oh Herr, ja, das ist gut. Bin übersprungen. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Also, was macht er deutlich? Das Volk Israel hat damals Manna bekommen. Ja, richtig. Aber das Wahrhaftige, das eigentliche Brot, das wahre Brot, das die Menschheit und die Welt braucht, worauf das ganze Alte Testament hingerichtet ist und uns prophezeit, dass es kommen wird, das ist Jesus. So, wenn ihr jetzt sagt, ich bin der wahre Weinstock, was bedeutet das?
Israel.
Ja, da gab es nämlich einen anderen Weinstock. Israel wird im Alten Testament immer wieder als Weinstock bezeichnet. Wo der hinkommt und findet keine Frucht. Ja. Und Gott sagt, ich habe alles getan, ich habe den Weinberg gepflegt und ich habe alles hineingesteckt, aber er hat keine Frucht gebracht. Und ein Gericht auch ausgesprochen wird. Was sagt Jesus jetzt? Ich bin der wahre Weinstock. Bedeutet was? Wer ist das wahre Volk Gottes? Ein einziger, nämlich Jesus selbst. Und ich habe versucht, euch das Matthäus-Evangelium zu zeigen, wie uns das deutlich gemacht wird, dass Jesus der zweite Knecht oder der zweite Sohn der eigentliche ist, der Gottes ganzen Willen erfüllt. Deswegen ist was entscheidend? Dass man in ihm ist, dass man zu ihm gehört, dass man sein ist. Und er sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Das ist klar, oder? Dann sagt er, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. So, jetzt gibt es Reben. Haben viele Menschen Jesus toll gefunden, sind ihm begleitet, haben ihm nachgefolgt. Viele, oder? Waren viele seine Jünger. Ja. Haben gerade im Kapitel 6, wo wir gelesen haben, was hat es da geheißen? Und viele seiner Jünger gingen seit dem Tag nicht mehr mit ihm. Haben ihn verlassen. So, nee, da nicht. Was sagt Jesus? Jede Rebe, die keine Frucht nimmt, was wird Gott mit denen machen? Sie wegnehmen. Wird sie wegnehmen. Nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er. So, diejenigen, die ihm gehören, wie werden sie sich auszeigen? Was wird sich zeigen bei ihnen?
Frucht.
Frucht. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Schön, was für eine Erleichterung. Zu den Jüngern sagt er, ihr seid schon rein wegen dieses Wortes. Wenn wir ein bisschen zurückblättern in Kapitel 13, aber da, wenn wir jetzt nicht zu weit abschweifen, da sagt er, ihr seid nicht alle rein. Sondern, welcher nicht?
Judas.
Judas nicht. Also, aber hier sagt er zu seinen anderen Jüngern, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und jetzt schaut, was uns gelehrt wird und was uns gesagt wird. Bleibt in mir und ich in euch. Was für eine Beschränkung, oder? Was für ein harter Herrscher. Müssen in ihm bleiben. Dürfen nicht woanders mal anzapfen. An einer anderen Quelle. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Diejenigen, die sich als die zeigen, die dabei sind, die jünger zu sein scheinen, aber die keine Frucht bringen, die nicht wiedergeboren sind, sagt er, sie werden hinausgeworfen wie die Rebe. Das ist das Gleiche wie in Vers 2. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Nun, ich will euch herausfordern durch diesen ganzen Abschnitt, ihr kennt den. Wir haben den oft gehört. Was macht das mit uns? Sagen wir, oh, es ist so schwer, an Jesus zu bleiben, ihn allein zu lieben, ihm allein nachzufolgen, all diese Dinge. Oder wissen wir, oh, wenn ich von ihm getrennt wäre, ich würde vertrocknen wie eine Blume, die abgeschnitten ist. Das müssen wir verstehen, das müssen wir begreifen. Wir müssen wie Ruth nicht die Perspektive haben, oh nein, jetzt hat er mir verboten, woanders hinzugehen. Nein, zu wissen, oh, wie herrlich, dass ich bei ihm bleiben darf. Ja, wie schön und wie wunderbar, dass ich an ihm sein darf. Dass ich leben darf, dass ich nicht auf ein anderes Feld gehen muss, dass ich nicht einem anderen Herrn dienen muss, dass ich nicht versklavt sein muss unter jemand anders, unter einem grausamen Herrn. Darum geht es. Wie bleibst du an ihm? Wie bist du dir dessen bewusst, wie stark du von ihm abhängig bist? Wie lebst du das? Ich möchte euch das mitgeben, um nachzudenken. Ich möchte euch bitten, dass ihr eure eigene Perspektive prüft, mit der ihr Gott anschaut, weil der Feind euch immer wieder sagen will, das, was Gott hier sagt, guck mal, in Vers 14, Kapitel 14 geht es um die Gebote Jesu und so. Oh, ist nicht gut, gell? Ihr Lieben, wenn wir fleischlich sind, dann ist es natürlich nicht gut. Aber wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir neu sind, dann wissen wir, das ist Leben. Das ist wahres Leben, was Jesus uns zeigt, was er uns offenbart. Das ist keine Beschränkung. Das ist das eigentliche Leben. Habt ihr noch Gedanken, noch Ergänzungen dazu? Das ist eine echte Herausforderung, weil, wie gesagt, der Feind, der arbeitet mit aller Macht, unser Bild von einem Gott zu zeigen, der hart ist, der so diese ganzen Texte, wo wir lesen, selbst dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Ja. Auch in Jakobus 4 steht es übrigens. Und sagt, Kapitel 4, 4 sagt er, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Oder redet die Schrift umsonst, mit einem eifersüchtigen Geist sehnt er sich nach uns. So ähnlich heißt es dort. Mit einem eifersüchtigen Geist. Versteht mich richtig, es gibt eine falsche und es gibt eine richtige Eifersucht. Ja? Es gibt eine gesunde Eifersucht, die sagt, wir sind einen Bund getreten und du gehörst mir allein. Es gibt eine falsche Eifersucht, die auf Misstrauen aufgebaut ist. Das ist keine gute. Aber es gibt auch eine gesunde. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er hat dich rausgekauft, er hat dich erlöst, verstehst du das? Der sehnt sich danach, dass er dir allein gehört und du ihm allein gehörst. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Ich hoffe, dass wir das sehen dürfen. Lasst uns gemeinsam Gott beten und lasst uns danken, dass er das getan hat und dass er uns das alles geschenkt hat. Und lasst uns bitten, dass Gott uns ein tiefes, tiefes Verlangen ins Herz schenkt, an ihm und an ihm allein zu bleiben. Lasst uns das tun. Wir haben einen Widersacher, Herr. Wir sind noch nicht völlig frei von unserem Fleisch. Deswegen fallen wir immer wieder da hinein, dass wir denken, sei es nur unterbewusst, ganz tief irgendwo drin, dass wir denken, dass es sich bei dem, bei deinen Worten, was du uns sagst, um etwas handelt, was nicht wirklich wichtig ist, was nicht wirklich kriegsentscheidend ist. Wir behandeln es oberflächlich, leichtfertig und sehen darin eher eine Beschränkung, als darin deinen Schutz und dein Wohlwollen, deine Güte und deine Freundlichkeit darin zu sehen. O Herr, verwandle du unser Herz mehr und mehr, wie du angefangen hast bereits zu tun, wie es bereits Wahrheit in Jesus ist, dass wir wiedergeboren sind, so verändere du unseren Blick auch in Bezug auf diese Dinge immer weiter, damit wir deine Güte und Freundlichkeit sehen, damit wir es anderen bezeugen können, dass andere nicht den Eindruck haben, dass wir an einer Last tragen mit unserem Glauben, sondern dass wir in all dem Segen und all der Freiheit und in der ganzen Fülle leben, die du uns schenkst. Ich will dich bitten, Herr, dass wir sehen dürfen, wie köstlich es ist, an dir zu hängen, dir nachzufolgen, dein Kind zu sein und niemand anderem zu gehören. Schenk, dass wir uns ganz grundlegend in diesem Punkt unterscheiden dürfen, auch von denen, die nicht erneuert sind in ihrem Herzen, die in ganz tief drin an den alten Götzen hängen und nicht loslassen wollen davon, die sie bestimmen und regieren. Lass uns denen nicht, ihnen nicht gleich sein, denn ihr Ende ist im Verderben, unser Ende ist aber bei dir in der Herrlichkeit. Dafür danke ich dir von Herzen. Tröste uns, richte du uns aus, Herr, und danke dir für deine Freundlichkeit, die du uns geschenkt hast, zu uns zu sagen, mein Sohn, meine Tochter, du gehörst mir. Danke dir dafür, oh Herr. Amen. Amen. Vielen Dank euch, dass ihr ganz aufmerksam mit dabei wart. Ja. Gottes Segen, weiter nachdenken, nach Hause gehen.